Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Der Trend bei der Inflation ist ziemlich klar. Abwärts. Die Preise steigen in mehreren Bundesländern und demnach aller Wahrscheinlichkeit nach auch bundesweit viel moderater als in den beiden vergangenen Jahren. Warum ist es aber so schwierig, auf den letzten Metern die Inflation dauerhaft wieder auf 2% runterzubekommen? Das erklären wir gleich. Galeria Karstadt Kaufhof steckt jetzt im Insolvenzverfahren und hofft auf jemanden, der die Sahneschnitten unter den Filialen kaufen will. Außerdem reden wir über den Mindestlohn. Heute, vor 10 Jahren, hat das Kabinett der Großen Koalition unter Angela Merkel beschlossen, ihn einzuführen. Also beginnen wir mit der Inflation. Die macht Menschen ärmer, raut auch oft das gesellschaftliche Klima auf. Höchste Zeit, dass sie wieder runtergeht. Und das scheint sie gerade zu tun. Wie stark, das wissen wir in knapp einer halben Stunde. Aber vorher gibt es schon viele Hinweise, dass die Inflation nur noch knapp höher ausfallen könnte, als sich das die Zentralbanker so wünschen für die Inflation. Für die ist nämlich eine Inflation von ungefähr 2% ideal. Und wenn es läuft wie erwartet, sind die Preise im März um 2,2% gestiegen. Michael Erhardt schaut mal, wieso die Preise nicht mehr schneller steigen.
Die Tendenz aus einzelnen Bundesländern ist einheitlich. Die Teuerung nimmt weiter ab. So liegt sie in Hessen beispielsweise mit 1,6% besonders niedrig und unterhalb des Zieles der Europäischen Zentralbank von 2%. Zu diesem Ziel werde sich die Inflation im Euroraum spätestens im kommenden Jahr bewegen, meinen die Ökonomen der Europäischen Zentralbank und EZB-Präsidentin Christine Lagarde an ihrer Spitze.
Unlike in the earlier phase of our policy cycles, there are reasons to believe that the expected disinflationary path that we have observed will continue.
Es gebe nun, anders als in früheren Phasen des geldpolitischen Zyklus, gute Gründe für die Annahme, dass der disinflationäre Trend andauern wird, sagte EZB-Chefin Christine Lagarde vor wenigen Tagen auf einer Konferenz der Goethe-Universität in Frankfurt. Der Rückgang der Inflation liegt vor allem daran, dass die Energiepreise von ihren Hochständen im vergangenen Jahr wieder heruntergekommen sind. Doch auch der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln schwächt sich ab. Zudem stellt das IFO-Institut heute sinkende Preiserwartungen bei Unternehmen fest. Vor allem in konsumnahen Branchen planen weniger Unternehmen in naher Zukunft ihre Preise anzuheben. Die Preiserwartungen der Unternehmen sind laut IFO-Befragung auf den tiefsten Stand seit 3 Jahren gesunken. In Deutschland wiederum gibt es seit April aber einen Sondereffekt. Denn die reduzierte Mehrwertsteuer auf Gas steigt wieder von 7% auf 19%. VerbraucherInnen werden das spüren.
Also wir hatten zu den 7% Mehrwertsteuer noch einen durchschnittlichen Gaspreis von 9,8 Cent die Kilowattstunde. Und durch den Wiederanstieg sind wir jetzt bei 10,9 Cent. Das heißt, die Heizkosten haben sich um 11% nach oben bewegt. Und für so eine Durchschnittsfamilie sind das Mehrkosten von 220 Euro im Jahr.
Sagt Lundquist Neubauer, Sprecher des Vergleichsportals Verivox. Er rät als Vertreter eines Vergleichsportals natürlich dazu, Preise zu vergleichen, denn das könne sich auf die kommende Gasrechnung positiv auswirken.
Wer in einem teuren Tarif ist, da der Mehrwertsteueranstieg natürlich fällt stärker ins Gewicht. Also in der Grundversorgung hatten wir einen Gaspreis von 13 Cent und steigen jetzt auf 14,5 Cent. Das macht dann 300 Euro mehr aus. Also Verbraucher sollten sich schon darum kümmern, dass sie in einem möglichst günstigen Tarif sind. Da sparen sie natürlich einerseits bei den Gaskosten und andererseits fällt der Anstieg jetzt auch nicht so stark aus.
Dass die Mehrwertsteuer sich wieder normalisiert, halten viele Experten für nachvollziehbar, eben weil die Energiepreise im Vergleich zum Zeitpunkt der Absenkung der Mehrwertsteuer vor 1,5 Jahren wieder stark gesunken sind. Marco Wünsch vom Beratungsunternehmen Prognos.
Das war wirklich eine Notfallmaßnahme, um durch die Energiepreiskrise durchzukommen. Die galt ja für Gas und für Fernwärme. Beim Strom, der auch teuer war, oder auch beim Heizöl oder bei den Holzpellets, gab es ja diese Mehrwertsteuersenkung nicht. Und von daher ist es auch erstens nur fair und auch aus Klimagesichtspunkten sinnvoll, den Gaspreis jetzt nicht besonders zu subventionieren.
Dennoch könnte das den Rückgang der Inflation in Deutschland etwas bremsen. Ein Sondereffekt, der in die Inflationsrechnung Eingang finden wird.
Ja, und die Inflationsrechnung, die schauen wir uns jetzt mit Sameh Ibrahim an der Börse an. Herr Ibrahim, wenn die Inflationsrate jetzt tatsächlich bei 2,2% landet, dann wäre das der niedrigste Stand seit Juni 2021, wenn es gleich bestätigt wird. Also es wäre niedriger als noch vor dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Trotzdem sagen viele, im Kampf gegen die Inflation könnte die letzte Meile, das letzte Stück, das Schwierigste werden. Warum ist die Inflation jetzt am Ende doch noch so hartnäckig?
Es ist ein schwieriges Geschäft, in der Tat. Man hat ja das Gefühl, dass es in großen Schritten erst einmal voranging, als wir diese Höchststände hatten. Und dann ging es deutlich nach unten. Und jetzt haben wir zwischenzeitlich ja sogar noch einmal kurze Anstiege der Inflation gesehen, gegen alle Erwartungen. Ich habe vorhin mit Carsten Mumm darüber gesprochen. Er ist der Chefvolkswirt bei der Bank Donner & Reuschel und habe ihn gefragt, warum das jetzt so schwierig ist, auf diese 2,2 oder 2,0% zu kommen.
Ja, das liegt daran, dass wir mittlerweile die Inflation in der Breite sehen, in sämtlichen Güter- und Dienstleistungsvarianten oder Komponenten. Und die ersten schnellen Schritte der sinkenden Inflation ist dann genauso wie die ersten schnellen Schritte der steigenden Inflation vor allen Dingen auf Energie- und Rohstoffpreise zurückzuführen, die im Zuge der gesamtwirtschaftlichen sehr schwachen Nachfrage in den letzten 1,5 Jahren sehr schnell zurückgekommen sind. Aber diese Inflation in der Breite eben, in sämtlichen Waren- und Dienstleistungskomponenten, die sinkt sehr viel langsamer.
Jetzt haben wir es gerade eben vor uns gehört. Es gibt eben Sondereffekte, die das ja auch noch beeinflussen. Wie stark ist dieser Einfluss von Steuern, die wieder erhöht werden, von Hilfen, die die Bundesregierung in diesem Fall vorher geleistet hat?
Der Einfluss macht sich bemerkbar, aber deutlich weniger stark, als wir das Ende letzten Jahres noch erwartet haben. Jetzt per 1. April sind ja für Gas und Fernwärme die Mehrwertsteuersätze wieder auf 19% angehoben worden. Am 1. Januar sind die Mehrwertsteuersätze im Gastronomiebereich angehoben worden. Der CO2-Preis ist gestiegen. Diese steigenden Preise und diese steigenden Steuersätze, die machen sich natürlich preisniveau steigernd bemerkbar, aber weniger stark, als wir das erwartet haben. Trotzdem haben wir ja auch im Januar und Februar und wahrscheinlich auch im März sinkende Inflationsraten gesehen.
Und wie stark sind dann die Einflüsse durch Lohnsteigerungen? Wir haben jetzt die großen Streiks gesehen mit entsprechend sehr guten Lohnabschlüssen eigentlich. Wie schwer wiegt das?
Ja, die steigenden Löhne, die wir zurzeit sehen, das ist in meinen Augen so die letzte Instanz der Inflationswelle, die wir eigentlich sehen können. Das ist ja die Reaktion auf die stark gestiegenen Inflationsraten in den letzten 1-2 Jahren. Und das macht sich bemerkbar, vor allen Dingen im Dienstleistungsbereich. Der Dienstleistungsbereich ist eben lohnintensiver, da spielen Löhne eine größere Rolle. Und natürlich sorgt das dafür, dass im Dienstleistungssegment eben auch die Preise wahrscheinlich noch ein bisschen länger stärker steigen werden.
Das heißt, wir sehen einen Unterschied zwischen dem, was sozusagen an gemachten Preissteigerungen da ist und dem, was wir durch sinkende Rohstoffkosten sehen.
Ja, das ist so. Tatsächlich diese Energie- und Rohstoffpreisinflation, die ist immer am Anfang der Inflationskette. Das ist das, was uns überrascht sozusagen. Also im Rahmen der Komponente der nominalen Inflation, das, was die Inflation schnell nach oben treibt und schnell nach unten treibt. Und das, was dann eben an Güterpreisinflation oder an Dienstleistungspreisinflation, an Lohninflation, die wir eben angesprochen haben, dazu kommt, das reagiert dann immer auf diesen initialen Inflationsschub.
Jetzt haben wir die Sitzung der Europäischen Zentralbank voraus. Nächste Woche ist es dann soweit. Was erwarten Sie denn da? Wie weit kann die Europäische Zentralbank jetzt der US-Notenbank Fed ein Stück weit folgen? Und wie stark sind die Einflüsse dieser ja sehr, sehr langsamen Inflationssenkung, die wir zuletzt gesehen haben?
Ja, die Europäische Zentralbank hat sich sehr offensiv schon positioniert auf ihrer letzten Ratssitzung. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass wir die erste Leitzinssenkung im Juni diesen Jahres sehen von Seiten der EZB, der Europäischen Zentralbank. Unter anderem deswegen, weil die EZB selber ihre eigenen Inflationsprojektionen deutlich nach unten revidiert hat. Man geht jetzt mittlerweile bei der Notenbank davon aus, dass in diesem Jahr im Jahresmittel 2,3% Inflation vorhanden sind. Und das geht schon mal sehr stark in die Richtung des Zielbildes von 2% Inflation. Und daher rechnen wir damit, dass die EZB noch vor der US-Notenbank Fed eine erste Leitzinssenkung umsetzen wird und das im Juni.
In welchen Schritten wird denn die EZB Ihrer Meinung nach vorgehen? Auch in den kleinen Tippelschritten, die wir zuletzt beim Absenken der Inflation gesehen haben?
Ja, es ist davon auszugehen, dass die EZB weiterhin in Schritten von 0,25 Prozentpunkten vorgehen wird, also ganz langsam und vorsichtig die Zinsen senken wird. Das hat auch den Hintergrund, dass die EZB ja nach wie vor datenabhängig vorgeht, so wie sie das formuliert. Also nicht wie in Zeiten von Null- und Negativzinsen auf ganz, ganz lange Sicht ein Zinsniveau in Aussicht stellt. Damals hat man gesagt, wir werden Monate, möglicherweise jahrelang Null- und Negativzinsen behalten. Jetzt fährt die EZB eben datenabhängig, das heißt, sie senkt einmal die Zinsen, schaut dann, wie sich Wachstum und Inflation entwickeln und wird dann Stück für Stück auf diese jeweils neu reinkommenden Daten reagieren. Ich rechne mit 3 bis möglicherweise 4 kleinen Zinsschritten in diesem Jahr.
Carsten Mumm, der Chefvolkswirt von Dorn und Reuschel war das, und Sie haben es gehört, man ist hier relativ guter Dinge.
Relativ guter Dinge, vermutlich auch, weil die Aussicht auf Zinssenkungen Wasser auf die Mühlen vieler Börsianer ist. Spiegelt sich das im DAX heute?
Es hat sich gespiegelt heute Morgen. Kurz nach 10 war es soweit, 18.567 Punkte. Neuer Allzeithöchststand. Aktuell geht es ein bisschen runter um 0,08%, also umgerechnet 15 Punkte. Das heißt, 18.477 stehen hier momentan auf der Uhr. Der pendelt so ein bisschen um seinen Vortagesschluss. Zur Erinnerung, das war Donnerstag letzte Woche, um den pendelt er herum.
Ganz oben mit auf der Suppe schwimmen heute Rüstungskonzerne. Es überrascht jetzt nicht grundsätzlich in diesen Zeiten. Gab es einen besonderen Anlass?
Ja, der dann wiederum überrascht. Finanzminister Lindner hat sich geäußert und der sieht einen Milliardenspielraum für Rüstungsausgaben ab 2028 bei der Verteidigung. Das klingt ein bisschen weit weg, aber dazu muss man eben wissen, Rüstungsausgaben oder Rüstungsprojekte dauern immer sehr lange, gerade bei diesen Hightech-Sachen, die wir hier produzieren. Und dementsprechend freut man sich darüber. Die Aktien von Rheinmetall gehen um 2% nach oben. Auch hier nochmal zur Einordnung. 530 Euro kosten sie im Moment roundabout. Das ist also nicht mehr viel Luft nach oben. Und die Aktien von Renk etwas günstiger mit 39 Euro steigen um knapp 6%.
Noch eine Aktie, die jeder kennt. Henkel ist unter den Favoriten heute. Warum?
Weil sie einen Analystenkommentar bekommen haben, der durchaus positiv war. Man sieht zwar eine schwierige Lage des Unternehmens, aber Besserung ab dem nächsten Jahr in Sicht. Da gab es eine Kaufempfehlung und der wird gefolgt. Die Aktie geht um 2% nach oben.
Umgekehrt, unter Druck ist die RWE-Aktie. Wieso das denn?
Ja, hier umgekehrt auch die Einschätzung von Analysten. RWE zuletzt auch sehr gut gelaufen. Die Aktie ist also relativ hoch gestiegen und wurde jetzt von der Kaufliste gestrichen. Dieses Unterdrucksein auch nicht mehr ganz so dramatisch. Um 0,2%, das geht jetzt hier noch nach unten. Also das ist im Rahmen dieses Marktes, den wir hier aktuell sehen, auch noch sehr, sehr im Rahmen.
Und dann binden wir das Ganze nochmal ab, wie immer mit einem Blick auf den Euro erstmal.
Ja, der Euro hält sich bei $1.0746. Die Umlaufrendite, die ist gestiegen auf 2,40%. Und über Gold könnte man jetzt noch länger reden. Ein Rekord jagt da den nächsten. Der Goldpreis auch noch einmal gestiegen auf $2.261. Auch das hängt mit der Inflation und der Zinspolitik der Notenbanken zusammen.
Also ist versprochen, wir reden über Gold demnächst. Sami Ibrahim nach Frankfurt. Danke. 3 Insolvenzverfahren binnen 3 Jahren. Das ist bitter für Galeria Karstadt Kaufhof, besonders für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute ist es jetzt offiziell. Das Amtsgericht in Essen hat das 3. Insolvenzverfahren eröffnet. Jetzt können alle die, denen Galeria Geld schuldet, ihre Forderungen einbringen. Gleichzeitig wird noch ein neuer Eigentümer für die Kaufhäuser gesucht. Stefan Weisenmann berichtet.
Für Galeria Karstadt Kaufhof ist es ein wichtiger Schritt auf dem Weg aus der Pleite. Ein Insolvenzverwalter übernimmt jetzt offiziell die Geschäfte. Sein Ziel, noch im April einen Käufer für die Kaufhäuser finden. Der Verwalter verhandelt aktuell mit 2 Interessenten. Beide haben große Erfahrungen im deutschen Einzelhandel, sagt er, und auch das nötige Geld. Namen sind allerdings noch nicht bekannt. Es gibt noch gut 90 Galeria-Filialen, mindestens 60 sollen nach dem Verkauf erhalten bleiben. Das größte Problem sind die Mieten. In einigen Filialen zahlt Galeria 30% des Umsatzes allein dafür. Ohne ein Entgegenkommen der Vermieter droht solchen Filialen das aus. Die Entscheidung über den neuen Eigentümer trifft die Gläubigerversammlung. Sie trifft sich Ende Mai in Essen. Die Kaufhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof stecken seit Jahren in der Krise, unter anderem auch, weil der Onlinehandel immer weiter zunimmt. Es gab schon mehrere Versuche, die Kaufhäuser zu retten. Mitarbeiter wurden entlassen und die Hälfte der Filialen auch schon geschlossen.
Soweit zu Galeria Karstadt Kaufhof. Heute vor 10 Jahren hat die Große Koalition unter Angela Merkel beschlossen, den Mindestlohn einzuführen. 9 Monate später ging es dann los. Mit 8,50 Euro brutto damals pro Arbeitsstunde. Damals galt der Mindestlohn schon fast als revolutionär, denn viele hatten Angst, dass er Jobs kosten würde, dass Unternehmen deshalb Stellen streichen würden. Kai Clement über die Genese des Mindestlohns.
Die Kabinettssitzung war gerade beendet, da gab die damalige Arbeitsministerin Andrea Nahles heute vor 10 Jahren eine Pressekonferenz.
Mit dem heutigen Kabinettsbeschluss ist der Weg für den Mindestlohn frei.
Von einer der größten Sozialreformen der Nachkriegszeit sprach damals die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Für sie war der Mindestlohn überfällig, um den wachsenden Niedriglohnsektor einzudämmen. Andere, etwa der Sachverständigenrat, sahen Arbeitsplätze in Gefahr. Ökonomen warnten vor dem Verlust von Hunderttausenden von Jobs. Der damalige SPD-Chef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel brachte sich dagegen mit einem gewichtigen Wort in Stellung.
Es geht auch um die Würde eines arbeitenden Menschen. Wer arbeiten geht und dann Vollzeit arbeitet und am Ende des Monats noch zum Sozialamt betteln gehen muss, das ist würdelos. Das verändern wir.
Erstmal änderte sich noch nichts, denn zunächst musste der Plan durchs Parlament und dann dauerte es noch bis Anfang 2015, bevor der flächendeckende Mindestlohn von 8,50 Euro Wirklichkeit wurde. Flächendeckend? Schön wäre es, kritisierte damals linken Fraktionschef Gregor Gysi.
Also von den 6 Millionen, die eigentlich was vom flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn unmittelbar gehabt hätten, bekommen es jetzt nur noch 3,5 Millionen, dann ist es auch nicht mehr flächendeckend, wenn es so viele Ausnahmen gibt. Ich sage mal, die Langzeitarbeitslosen, die Jugendlichen, die Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter.
Seitdem schlägt alle 2 Jahre die Mindestlohnkommission der Bundesregierung vor, um wie viel der Mindestlohn steigen soll. In ihr sitzen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter und beratend auch Wissenschaftler. Alles anders war dann im Oktober 2022. Der Mindestlohn kletterte auf 12 Euro und zwar einmalig per Gesetz, nicht auf Empfehlung der Kommission. Damit setzte die neue Ampelregierung ein Wahlkampfversprechen um, wo Sigmar Gabriel von Würde gesprochen hat, brachte Olaf Scholz ein anderes Wort ins Gespräch.
Deshalb ist das erste Wort, das mit meiner Kandidatur, mit meiner Kanzlerschaft auch verbunden sein soll, Respekt und Anerkennung.
Und schon war sie wieder da, die Debatte um staatliche Eingriffe und freien Markt, um soziale Absicherung und Jobverluste, geführt auch vom CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet.
Der eine sagt 12, die Linke sagt 13, demnächst sagt die AfD 15 Euro. Das verzerrt eigentlich das, worum es geht, Arbeitsplätze zu erhalten und menschengerecht zu bezahlen.
Laschet unterlag, Scholz siegte, der Mindestlohn stieg auf 12 Euro. Seitdem ist wieder die Kommission am Zug, die beschloss 2 Erhöhungen um je nur 41 Cent. Erstmals auch nicht einstimmig, die Arbeitnehmervertreter wurden überstimmt. Bundeskanzler Olaf Scholz will dennoch nicht ein zweites Mal gesetzlich eingreifen, aber...
Was klar ist, ist, dass wir alle ein bisschen enttäuscht sind von dem konkreten Vorschlag.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kam 2022 zu dem Ergebnis, dass weder die Mindestlohneinführung noch die folgenden Erhöhungen zu größeren Beschäftigungsverlusten geführt hätten. Auch deshalb, weil die Zuwächse hinter der allgemeinen Lohnentwicklung lagen. Dieser Pfad wurde mit der deutlichen gesetzlichen Erhöhung jedoch verlassen. Welche Folgen das haben wird, das zu beurteilen, dazu reicht den Forschern die Datenlage aber noch nicht aus.
Soweit zum Mindestlohn. In Baltimore, wir wissen es alle, ist die Brücke schwerst beschädigt von einem Containerschiff. Mit großen Folgen. Der Hafen von Baltimore sei unter den US-Häfen so etwas wie die überaus erfolgreiche Popsängerin Taylor Swift für die Popindustrie. Das hat gerade ein US-Handelsexperte dem Handelsblatt erzählt. Was meint er damit? Wenn Taylor Swift eine Weile nicht gut performt, spürt das die ganze Welt. Wenn der Hafen von Baltimore ausfällt, dann auch. Baltimore ist zwar nicht der größte Hafen der USA, aber hier werden sehr viele Autos umgeschlagen und auch Lebensmittel und Kohle. Mit Folgen für die ganze Welt. Katrin Brandt berichtet.
Verkehrsminister Pete Buttigieg hat 2 Ziele ausgegeben.
Getting the bridge back up and getting the port back open. Neither one of those things will be simple.
Die Brücke wieder aufbauen und den Hafen wieder öffnen, sagte Buttigieg vorige Woche bei CNN. Nichts davon wird einfach. Der Hafen von Baltimore ist zwar nur die Nummer 17 in den USA, aber jedes Jahr wurden hier rund 850.000 Pkw und Kleinlaster abgefertigt, 70% davon Importe. Jaguar, Land Rover, Hyundai und Mercedes nutzen den Hafen. Noch sei es zu früh, die Folgen abzuschätzen, sagte Dimitris Psiliakis, der Chef von Mercedes-Benz USA. Aber
Baltimore
ist eines von vier Verteilzentren in den USA und definitiv ein Eingangshafen für Fahrzeuge, die in Deutschland hergestellt werden. Mercedes will nun unter anderem auf den Hafen Brunswick in Georgia ausweichen, weiter südlich an der Ostküste der USA, so Psiliakis vorige Woche bei CNBC. Allein die Volkswagen-Gruppe hat voriges Jahr rund 100.000 Fahrzeuge durch Baltimore geschleust und damit VW, Audi, Lamborghini und Bentley-Händler versorgt, heißt es in einem Statement, das US-Medien vorlag. VW hat Glück im Unglück. Die Flächen des Konzerns liegen vor der Brücke auf der Seeseite, so wie auch die von BMW. Aber es wird wegen der Umleitungen mit Verspätungen bei Lkw-Transporten gerechnet.
It's also where a lot of our farm and construction machinery come through.
Durch Baltimore kommen auch viele Land- und Baumaschinen, sagt Brandon Daniels, dessen Beraterfirma Exiger sich auf Lieferketten spezialisiert hat. Dazu kommt, dass Baltimore große Mengen an Zucker, Stahl, Holz, Aluminium und Flüssiggas abwickelt. Das alles wird zum Beispiel nach Norfolk in Virginia, nach Brunswick und Savannah in Georgia oder zu den großen Häfen von New Jersey und New York umgeleitet. Aber auch die Brücke selbst ist wichtig, so Daniels bei Bloomberg.
The I-695 route is the recommended route for transporting all hazardous materials.
Die Autobahn 695 ist die empfohlene Route für alle Gefahrguttransporte. Sie können weder auf den Tunnel unterm Hafen noch auf die Stadtautobahn ausweichen und müssen nun weiträumig umgeleitet werden. Inzwischen ist eine nur wenige Meter breite Passage für die Schiffe freigeräumt worden, die rund um das Wrack arbeiten. Und nun wird damit begonnen, den Teil der Brücke zu beseitigen, der sich um das Schiff herumgebogen hat.
That portion of the bridge weighs upwards of 4,000 tons.
Allein dieser Teil der Brücke wiegt mehr als 4.000 Tonnen, sagt Generalleutnant Scott Spellman vom Army Corps of Engineers, der Baueinheit der US-Armee, die viele große Infrastrukturprojekte in den USA betreut. Den Brückenabschnitt zu zerteilen und abzutransportieren ist ein gefährlicher Job, sagte Spellman im Sender NPR. Die Stahlteile sind verbogen, gebrochen und verdreht. Wir wollen wissen, welche Kräfte da wirken, bevor wir einen Taucher mit einem Schneidbrenner dahin schicken. In einem zweiten Schritt soll das Schiff wieder flott gemacht und abtransportiert werden. Dann muss die Fahrrinne von Stahl, Beton und Fahrbahnresten befreit werden. Und dann, irgendwann, wird die Brücke wieder aufgebaut. Wann? Darauf will sich hier keiner festlegen.
Und jetzt die Presseschau. Das Handelsblatt blickt auf die Kommunalwahlen in der Türkei und die Wirtschaftspolitik von Präsident Erdogan. Die sei nämlich mitverantwortlich für den Wahlausgang.
Erdogan konnte in der Vergangenheit häufig damit überzeugen, dass nur er Aufschwung bringe, dass nur er politische Krisen lösen könne und dass er alle vorigen Wahlen gewonnen hatte. Das gilt jetzt nicht mehr. Sein Zenit ist überschritten. Erdogan konnte die hohe Inflation nicht senken. Trotz stark erhöhter Leitzinsen. Er konnte im Nahostkonflikt, bei dem ein Großteil der Bevölkerung auf der Seite Palästinas steht, seinen Einfluss nicht geltend machen. Und trotz seiner Macht konnte er die Opposition nicht kleinhalten. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle schreibt zum selben Thema: Hätte die AKP in Istanbul gewonnen, es wäre Erdogans Sieg gewesen. Jetzt ist es seine Niederlage. Die Gründe liegen nicht nur in der Wirtschaftskrise, die Erdogan mit seiner jahrelangen Politik des billigen Geldes selbst herbeigeführt hat. Immer mehr junge Menschen in den Städten lehnen sich auf gegen die Gängelung und die schleichende Islamisierung von Staat und Gesellschaft. Erdogan kündigt nun Selbstkritik an. Er ist schon oft politisch totgesagt worden, hat aber bisher alle Rückschläge weggesteckt. Die Mehrwertsteuer für Gas wird wieder auf 19% angehoben. Dazu hat die Badische Zeitung folgende Meinung. Glück und Geschick haben in den Krisenjahren für warme Wohnungen gesorgt. Wenn jetzt zum Beginn des Frühjahrs Gas teurer wird, weil die Mehrwertsteuer auf den üblichen Satz von 19% angehoben wird, ist das zwar aus Sicht der Verbraucher ärgerlich, letztlich aber nur Ausdruck einer Normalisierung der Verhältnisse auf dem Energiemarkt. Eine Normalisierung bedeutet aber kein Zurück zu alten Zeiten mit dauerhaft billigem Gas. Die Energiewende geht weiter. Schmutzige Energie, zu der letztlich auch Erdgas zählt, muss langfristig komplett durch saubere ersetzt werden. Dazu ist weiteres Geschick gefragt. Die in Koblenz erscheinende Rheinzeitung befasst sich mit einem weiteren Aspekt der Finanzpolitik der Bundesregierung. SPD und Grüne wollen den Haushalt am liebsten mit deutlich mehr neuen Schulden ausgleichen. Sie setzen darauf, dass die Zuspitzung des Ukraine-Kriegs den Widerstand der FDP gegen das Aussetzen der Schuldenbremse bricht. Oder dass die FDP bei einer Reform der Schuldenbremse mitmacht, die auch von den Wirtschaftsforschungsinstituten empfohlen wird. Allerdings dürfte CDU-Chef Merz der Ampel dafür nicht die Hand reichen. Findet sie wider Erwarten doch noch einen Weg für eine höhere Neuverschuldung, sollte das in jedem Fall an ein ohnehin notwendiges Reformpaket gebunden sein, an ein Fitnessprogramm für den Wirtschaftsstandort.
Das war's von uns, von der Wirtschaft am Mittag. Ich lege Ihnen noch die nachfolgende Sendung nahe. Da geht's um Clankriminalität. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss.